Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der ganz normale Wahnsinn. Das ist der Podcast von liga3-online.de und ich, Kevin, bin hier heute mehr oder weniger vom Co-Trainer zum Interimstrainer aufgestiegen, denn bei mir ist nicht wie üblich der Johannes, sondern unser Backup-Spieler. Das ist der Nicolas Bartsch, ebenfalls aus unserer Redaktion. Und Nicolas, ja, für dich ist es das erste Mal, nicht wahr?
Ja, ich bin auch das erste Mal hier, genau. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren auch bei liga3-online.de und ich gebe heute mein Bestes, um weiter den Platz hier zu bespielen.
Ja, das ist doch eigentlich sogar schon die perfekte Überleitung zu unseren Themen diese Woche, denn Spielausfälle und so der Zustand von Rasenplätzen, der war in den letzten Wochen ein ganz, ganz, ganz großes Thema in unserer Spielklasse. Allerdings nicht am letzten Spieltag, da gab es nämlich plötzlich gar keine Absage mehr von irgendwelchen Spielen. Genauso werden wir uns dann über die Trainersituation bei Türkgücü München unterhalten und natürlich auch den sportlichen Rückblick auf die letzte Woche wagen, denn zwischen Himmel und Hölle, sag ich mal ganz platt, da ist ganz schön viel passiert. Aber vorher noch einmal, Nicolas, weil du ja quasi als Frischling, als Youngster hier dabei bist, anderthalb Jahre, sagtest du gerade, bist du schon bei uns im Team. Welche Ereignisse waren denn für dich in dieser Zeit ganz bedeutend oder eins zumindest?
Ja, ich bin Münsteraner. Dementsprechend ist relativ klar, was für mich ein einschneidendes Erlebnis war in der letzten Zeit hier. Aber trotzdem bin ich der dritten Liga erhalten geblieben, im Gegensatz zu meiner Mannschaft.
Ja gut, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Das ist ja überhaupt gar nicht ausgeschlossen, dass wir da in Zukunft auch wieder positivere Nachrichten über den SC Preußen Münster haben. Diese Woche waren sie in der Tat, wie in der ganzen Saison, noch kein Thema. Ganz im Gegensatz zum Aufsteiger. Und das ist, ja, Nicolas, schon wieder eine perfekte Überleitung. Denn gerade der erste FC Saarbrücken, der hat uns in den letzten Wochen ja mit seinem Platz im Ludwigsparkstadion ziemlich auf Trab gehalten. Da hatte sich in dieser Woche ergeben, dass die Rasenheizung jetzt doch eingesetzt werden darf künftig. Und du hast dir das mal ein bisschen angehört.
Ja, es geht jetzt doch wieder los. Zum 31. März soll die Rasenheizung da auch wieder laufen. Jetzt ist der Wetterumschwung in Deutschland natürlich auch wieder ein bisschen sehr plötzlich gekommen. Von Tiefschnee zu 20 Grad in der Mittagssonne. Von daher, ja, sollte es jetzt in Saarbrücken auf jeden Fall positiv festzuhalten, wieder laufen.
Genau, also mit großen Schneefällen haben wir am 31. März vermutlich in Anführungsstrichen nicht mehr viel zu rechnen. Allerdings sind die Saarbrücker im Ludwigsparkstadion gegebenenfalls dann auch gewappnet und genauso sieht es auch beim KFC Uerdingen aus, denn ja, das muss man noch mal ein kleines bisschen differenzieren. Da sind die Spiele ja nicht nur wetterbedingt ausgefallen, sondern halt eben auch wegen den ganzen Problematiken, sagen wir mal ganz sanft, in den letzten Wochen. Ja, die nächsten Spiele finden jetzt erstmal statt, beziehungsweise haben stattgefunden gegen Wiesbaden und gegen den MSV am Sonntag. Wird gespielt werden können, allerdings halt in Lotte. Die finanzielle Situation sieht beim KFC Uerdingen aber immer noch nicht, ja, ganz souverän aus, will man mal sagen, oder, Nicolas?
Ja, es ist noch ein bisschen unklar, was da jetzt weiter passiert. Wahrscheinlich auch nicht so allzu positiv für die Mannschaft, auch wenn Trainer Krämer immer noch optimistisch bleibt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen in seinem Naturell. Aber keine leichte Situation, die den KFC da momentan plagt.
Zumindest konnten sie den Bus am letzten Wochenende buchen. Da mussten sie nicht mit den Privat-PKWs anfahren zum Spiel in Wiesbaden. Das war ja schon mal ein Vorteil und selbst das stand ja eine ganze Weile lang auf der Kippe. Aber wie eben schon angesprochen, das finanzielle Loch soll vorübergehend gestopft sein in Uerdingen. Der Punktabzug von 3 Zählern, den sie in der Tabelle wegen des Insolvenzverfahrens hinnehmen müssen, der ist entschieden worden. Das heißt, Uerdingen wird da auf jeden Fall mit 3 Zählern bestraft werden. Da wurde zwar noch Einspruch gegen eingehoben, aber wie groß die Erfolgswahrscheinlichkeiten dafür sind, das sei mal dahingestellt. Und ja, genauso unklar wird sich vermutlich auch die restliche Saison des KFC Uerdingen gestalten. Denn wenn du mich jetzt einmal so persönlich fragen würdest, würde ich behaupten, ganz 100% sicher sein kann man sich in Uerdingen leider nicht. Aber es wird halt eben auch nicht das letzte Mal ein Thema bei uns in der Saison gewesen sein, dass wir über die finanzielle Situation und etwaige Spielausfälle sprechen müssen. Aber wie gesagt, das ist eher ein persönliches Empfinden als ein Fakt.
Vor allem, wenn es sportlich auch weitergeht. Die tabellarische Situation für den KSC sieht ja auch nicht mehr allzu blendend aus. Dann auch die Niederlage in Wiesbaden, wo es zwar mit dem Bus hinging, aber anscheinend hat auch das nicht sportlich nicht allzu viel gebracht. Es gibt zwar noch die Nachholspiele für den KSC, aber auch da wird es immer enger. 24 Punkte jetzt, genauso wie der MSV, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
Genau, denn die beiden treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander. Nicht involviert in dieses Szenario ist tatsächlich Serdar Dayat und viele Leser oder Hörer werden sich jetzt eventuell fragen, wer ist das denn? Ja, Nikolas, das ist der neue Trainer von Türkgücü München.
Richtig, ja, erste Profistation in Deutschland, einen Vertrag bis zum Jahresende bekommen, vorher in der Türkei, in Bulgarien, in Schweden und im Amateurfußball in Deutschland unterwegs gewesen, war auch schon Jugendtrainer bei Türkgücü und Praktikant beim MSV Duisburg.
Das ist allerdings schon lange her, muss ich sagen, weil ehrlicherweise gestehe ich ein, viel gehört habe ich von ihm vorher noch nicht.
Ich tatsächlich auch nicht. Ich lasse mich mal überraschen, was es da gibt, weil es wird ja auch für die anderen Mannschaften relativ schwer sein, herauszufinden, wie es da spielerisch weitergeht. Ja, das Ziel ist ja wohl Aufstieg bei Türkgücü und inwiefern Serdar Dayat dazu jetzt beitragen kann, das steht wahrscheinlich in den Sternen, würde ich sagen, oder?
An seiner Seite hat er auf jeden Fall noch den Andreas Pummer, der hat ja die letzten beiden Spiele von Türkgücü München als Interimstrainer erfolgreich gestalten können. Ich erinnere mich da an Szenarien wie beispielsweise in Uerdingen oder auch schon bei anderen Mannschaften, wo ja Cheftrainer und Teammanager sich so ein bisschen in der Aufgabenteilung geübt haben, was jetzt Pressekonferenzen und was ja die wirkliche Einstellung im Training anging. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Türkgücü wird sich dabei was gedacht haben und im besten Fall läuft es natürlich super und demnächst ist Serdar Dayat jedem, mindestens im Drittliga-Geschehen, wenn nicht sogar höherklassig, ein Begriff.
Und wir können auch direkt bei Türkgücü bleiben. Ich habe es gerade schon angesprochen. Jetzt kommen wir zum sportlichen Rückblick, nämlich mal, weil bei den Spitzenteams, und dazu zählt Türkgücü momentan als Tabellenfünfter, läuft es nämlich.
Genau, denn wenn man sich so auf den letzten Spieltag einlässt, das war der 25. in dieser Saison tatsächlich schon, und es haben auch wirklich alle Spiele an diesem Tag stattgefunden, also das sei auch einmal erwähnt worden. Da haben, wenn wir jetzt auf den sportlichen Teil zurückblicken, alle Spitzenteams, fast alle Spitzenteams haben da einen Dreier gelandet. Und zwar in Person oder in Verein von Türkgücü München, Ingolstadt, Hansa Rostock, Dresden und dem SVW in Wiesbaden. Also man sieht schon, die Liste der Spitzenteams in diesem Jahr ist lang. Wiesbaden zum Beispiel hat jetzt zuletzt 4 Siege in Folge feiern können, den letzten halt eben am Montag gegen den KFC Uerdingen. Also wer da oben in der Tabelle steht, der lässt sich im Moment nicht lumpen, außer 1860 München. Die haben nämlich gepatzt.
Ja, da gab es ein 2:1 gegen den ersten FC Saarbrücken, die auch mal wieder spielen konnten, wie wir schon gesagt haben. Gelb-rote Karte noch in der letzten Minute für Salga. Ja, das war ein kleiner Dämpfer für 1860, die jetzt auf dem 6. Platz gelandet sind. 38 Punkte, 4 Punkte Rückstand schon auf Hansa Rostock, mit einem Spiel mehr als viele oben. Also ein Abgesang ist natürlich noch zu früh, aber ich würde sagen, eine schwierige Situation jetzt mittlerweile doch vielleicht, um ganz oben dran zu bleiben.
Natürlich, denn man muss auch dazu sagen, es lag ja nicht nur an dem Spiel in Saarbrücken jetzt, sondern 1860 ist seit 3 Spielen sieglos. Also die Tormaschinerie rund um Sascha Mölders, die ist im Moment ein kleines bisschen ins Stocken geraten, aber nach wie vor hat der TSV 1860 München die stärkste und die beste Offensive der Liga. Also da werden wir mit Sicherheit noch einiges von zu sehen bekommen und die gleiche Hoffnung habe ich persönlich natürlich, wie mittlerweile jeder weiß, auch beim MSV Duisburg. Denn da konnte Pavel Dotschev jetzt tatsächlich endlich mal ein Spiel bestreiten. 3 Anläufe hat es gebraucht. Aber am Wochenende fand das Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching dann tatsächlich statt. Und ja, der Rekordtrainer der dritten Liga, der kennt die Spielklasse aus dem FF, ist ja gar keine Frage. Der hat direkt mal seinen ersten Sieg mit dem MSV eingefahren, was die Situation in Duisburg so grundsätzlich ein kleines bisschen entspannt, aber auch bei Duisburg ist noch lange nichts gerettet. Es sieht allerdings auch nicht ganz so düster aus wie halt eben ja im Trauertrio, wenn ich es fast schon bezeichnen. Das sind nämlich die Hachinger selbst, der 1. FC Magdeburg und der VfB Lübeck. Für einen Abgesang, sagtest du gerade eben schon bei 1860, ist es natürlich noch viel zu früh. Das gilt auch für die Kellerteams. Aber die Situation bei diesen drei Vereinen, die sieht schon ein bisschen düsterer aus als bei anderen Clubs in der Liga. Nikolas, gehen wir das doch einmal ganz kurz systematisch durch. Fangen wir bei Haching an. Die sind noch die Besten von den Schlechtesten.
Ja, ich habe ja trotzdem, trotz meiner Backup-Rolle, die letzten Podcasts verfolgt. Und es ging immer um das letzte Spiel von Ari van Lent. Und das fordern jetzt auch die Unterhaching-Fans.
Das haben wir schon öfter prognostiziert.
Richtig. ja, er ist immer noch da und das passt einigen Fans nicht ganz so. Und zwar gab es jetzt einen offenen Brief für die Trainerentlassung. Das Präsidium hat widersprochen. Ich habe die Befürchtung, jetzt komme ich wieder hier in den Schwung rein, es könnte vielleicht nicht mehr allzu lange gehen.
Du bist auch Teil des Teams. Ich glaube, das ist hier irgendwie so ein kleiner Running Gag geworden, obwohl da nicht viele Oberbayern drüber lachen können, im Gegenteil. So ein offener Brief gegen Trainer ist natürlich ein hartes Brett für den Verein. Da müssen sich die Verantwortlichen mit auseinandersetzen. Das haben sie auch gemacht, haben relativ schnell darauf reagiert, aber halt eben nicht im Sinne der Fans. Also Ari van Lent bleibt. Er hat jetzt 11 Spiele in Folge keine Partie mehr gewonnen, 6 Niederlagen in Folge sogar dabei gehabt. Und klar ist, den Oberbayern helfen nur Siege. Normalerweise ist Haching ja dafür bekannt, dass es in der Rückrunde nicht so gut läuft. Allerdings haben sie meistens vorher eine gute Hinrunde gespielt. Das ist halt eben dieses Jahr nicht der Fall. Und dementsprechend darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Zugute halten muss man Van Lent oder kann man Van Lent auf jeden Fall, dass die Partien immer sehr knapp waren. Also es ist nicht so, dass die Hachinger da irgendwo abgeschossen worden wären. Im Gegenteil, auch in Duisburg sah es streckenweise nicht ganz so schlecht aus, auch wenn Schiedsrichterentscheidungen hier und da auch für Unmut bei den Hachingern gesorgt haben. Allerdings, ja, kann man es so oder so bewerten. Also es waren sicherlich Fehler dabei, es waren allerdings auch, ja, ich will es mal Gutmütigkeiten gegenüber den Oberbayern nennen dabei. Davon kann der 1. FC Magdeburg beispielsweise jetzt nicht unbedingt ein Lied singen.
Nein, du hast gerade schon von abgeschlossen gesprochen. Perfekte Überleitung, nämlich zum letzten Magdeburger Spiel gegen den SC Verl. Das war nämlich nah dran am Abschießen, würde ich sagen. Es war 0-4 und die Fans haben einen, Zitat, nicht würdigen, FCM-würdigen Auftritt gesehen. Da kann man wahrscheinlich nur zustimmen, oder?
4-0 gegen Verl, das ist erstmal eine Hausnummer. Wenn einem das vor der Saison gesagt wird, dann ist das für viele Vereine oder für viele Fans der vermeintlich großen Vereine in der Liga mit Sicherheit kein Ergebnis, an das jemand glauben würde, das muss man ganz klar so sagen. Aber ich muss auch eingestehen, als Duisburger kenne ich dieses Ergebnis, sah bei uns nämlich nicht viel besser aus, als Verl zu Gast war. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Machtverhältnisse in der Liga haben sich in diesem Jahr ganz eindeutig geändert, weil wenn man es jetzt so betrachtet hat, war Verl irgendwie schon der leichte Favorit in Magdeburg und ja, nicht FCM würde ich sagen, die Fans und viele wenden sich fast schon theoretisch von dem Verein ab, haben nicht mehr viel Hoffnung. Nikolas, wie bewertest du so die Situation in Magdeburg generell? Ich meine, mit Christian Tietz ist ja jetzt auch ein neuer Trainer da. Es ist alles nicht so einfach.
Nee, und einfacher wird es ja auch nicht mehr. Für die magischen 46 Punkte bräuchte Magdeburg jetzt im Schnitt noch 1,78 Punkte pro Spiel. Das ist eigentlich der Schnitt eines Aufsteigers, was man zugute halten muss, dass es gegen viele direkte Konkurrenten noch geht, dass vielleicht auch die 46-Punkte-Marke gar nicht so realistisch ist, dass vielleicht weniger Punkte reichen. Bei dem 0-4, da hatte man aber schon das Gefühl, dass Christian Tietz auch nicht mehr, gab es dann den Trainereffekt, gab es den überhaupt, ist der jetzt schon verblasst? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es hätte auch Pep Guardiola kommen können und die Mannschaft hat trotzdem 0-4 verloren. Es wird schwer, es wird wirklich schwer für den 1. FC Magdeburg und sie müssen anfangen zu punkten und wenn das nicht geschieht, dann könnte es arg eng werden, denke ich.
Ja, für Magdeburg wird es mit Sicherheit ein Ritt auf der Rasierklinge werden und bis jetzt hat sich das im Moment nicht so ergeben. Aber man kann auch zugute halten, Christian Tietz kennt das irgendwoher. Bei seinen bisherigen Stationen in Hamburg und in Essen war es ja ganz ähnlich. Da hat er eigentlich immer sportlich sehr gute Leistungen gezeigt. Also sowohl beim dann am Ende unglücklichen Abstieg der Hamburger als auch auch in der Zweitligasaison ist er ja wirklich gut reingekommen damals. Und Rot-Weiß Essen ist ja auch durchaus ein Verein, den wir hier in den nächsten Jahren in der dritten Liga erwarten. Und da ist er ja auch nur ganz knapp gescheitert. Ich meine, wären die Ferler nicht gewesen, über die wir jetzt hier gerade so lobenswert gesprochen haben, dann wäre Essen durchaus in der Auswahl gewesen für den Nachfolger von Rödinghausen, der ja eigentlich bei uns in der Liga wäre. Aber das ist alles Schnee von gestern.
Ja, dann gehen wir doch mal einen Schritt nach vorne vielleicht. Wir haben jetzt schon zwei der Kellerkinder besprochen und es gibt noch ein drittes, und zwar den VfB Lübeck. Es scheint so, als lägen die Nerven ein wenig blank.
Ja, genau. In Lübeck, da sind die Nerven anscheinend ein bisschen angespannt, denn der VfB Lübeck, der ist im Moment Tabellenletzter und hat jetzt auch punktuell das rettende Ufer aus den Augen verloren. Also ein Sieg allein reicht da auf jeden Fall nicht, um sich wieder über den Strich spielen zu können. Da muss jetzt schon mehr her. Ich vermute einfach mal, dass Sportdirektor Rocco Leser das ja schon so ein bisschen vorhergesehen hat, beziehungsweise dass das erahnt hat. Ich meine, da gehört jetzt auch nicht ganz so große Kunst zu, das zu erwarten, aber es ist halt eben jetzt eingetroffen und er hatte dementsprechend den Charakter der Mannschaft in Frage gestellt. Das ist im Abstiegskampf natürlich ja auch schon sowas wie die letzte Patrone. Ich meine, die Trainerentlassung von Rolf Landahl haben sie jetzt natürlich noch nicht in die Wege geleitet. Rolf Landahl, der ist Rekordtrainer und äußerst beliebt auch in Lübeck. Das wäre ja normalerweise so die bekannte, übliche letzte Patrone. Also muss die Mannschaft mehr oder weniger herhalten. Und das kam gar nicht so gut an, vor allen Dingen bei Vizekapitän Florian Riegel.
Ja, der wollte sich das nicht unbedingt sagen lassen und den Charakter infrage stellen lassen und hat vor dem Türkgücü-Spiel darauf reagiert, hatte gesagt, dass das bei der Mannschaft nicht so gut ankam, wie du es gerade schon gesagt hast. Und der Verein hat darauf reagiert, hat gesagt, dass die Aussagen von Riedel vereinsschädigend gewesen seien und hat den Vizekapitän suspendiert. Erstmal das Spiel am Wochenende wird er auf jeden Fall nicht dabei sein und in der nächsten Woche darf er sich neben einer Geldstrafe, die er auch noch bekommen hat, erst über die zweite Mannschaft wieder empfehlen für die erste Lübecker Mannschaft. Und findest du es eine glückliche Situation, jetzt als Tabellen-Schlusslicht solche Maßnahmen zu greifen?
Wüsste ich das garantiert, dann wäre ich vielleicht auch Fußballtrainer geworden, aber auch ich kann da leider nur mutmaßen. Und mein Eindruck von der ganzen Situation ist, ja, ähnlich wie es die meisten Lübecker Fans und auch die Spieleragentur von Florian Riedel aufgefasst hat. Ja, es ist eine letzte Patrone, die da verschossen wurde. Es war vielleicht nochmal der Versuch einer Motivation, aber es ist halt irgendwie so ein kleines bisschen nach hinten alles losgegangen und viele verstehen halt jetzt die Reaktion des Vereins nicht. Ich meine, man muss sich das ja auch mal vor Augen führen, in Lübeck spielen am Ende des Tages ja auch 20, 30 Profifußballer, das sind auch alles nur Menschen. Die haben auch alle ihre Meinung zu der sportlichen Situation und die werden mit Sicherheit nicht glücklich sein über das, was da zuletzt sportlich passiert ist auf dem Rasen. Und deswegen hat Florian Riedel im Namen der Mannschaft halt argumentiert und kriegt dafür noch einen drauf. Also ja, als Profi-Laie behaupte ich jetzt mal, ist das eventuell ein Weg, der jetzt nicht unbedingt die Mannschaft hinter dem Verein stehen lässt. Und das macht es im Abstiegskampf mit Sicherheit ganz, ganz schwierig, weil da muss das Team zusammenhalten. Das ist gar keine Frage. Ich meine, wenn die sportliche Qualität nicht ausreicht, und das ist ja augenscheinlich jetzt im Moment auf dem letzten Tabellenplatz der Fall, dann musst du ja über Kampf, Leidenschaft und Einsatzwille kommen. Ich glaube, wenn mein Chef oder unser Chef in diesem Fall hier so mit uns umgehen würde, ich weiß nicht, dann wäre der ein oder andere vielleicht auch nicht ganz so glücklich am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, nur ganz menschlich.
Ja, und jetzt steht ein wichtiges Spiel gegen den Halleschen SC an, wo sich zeigen wird, ob die Maßnahmen vielleicht dann doch noch Früchte tragen. Mal sehen. Aber Hallescher SC ist ja vielleicht sogar noch ein passendes Stichwort mal wieder.
heute läuft's einfach.
Da gab's ein ganz kurioses Tor.
Oh ja, ganz kurios kann man wohl sagen. Die einen sprechen da ganz eindeutig von einer Unsportlichkeit. Kann man so sehen. Und die anderen, meistens die aus Halle, sprechen da von einem Missverständnis. Und du hattest das Vergnügen, dieses Spiel sogar live zu beobachten. Dementsprechend möchte ich den Ball einfach mal zurückspielen.
Ja, es kam zum Zweikampf zwischen Hassan Amin, dem Außenverteidiger von Meppen, und Terence Boyd, dem sehr bulligen Stürmer von Halle. Und der zu Fall kam, der Ball landete bei Meppens Jiron Al-Hazalmeh, der die Hand hob. Es hat aber kein anderer Spieler aufgehört, Er hat dann bei anfangendem Pressing von Jonas Niedfeld den Ball in die Füße von Braden Manu gespielt, der seinerseits weitergespielt hat und den Ball nicht ins Aus gespielt hat. Und aus dieser Situation, aus dem Pass von Manu, fiel dann das Tor für den Halleschen FC durch Eberwein. Das war der zwischenzeitliche Ausgleich. Und die Proteste danach im Spiel von Thorsten Frings und von Jeroen Alhazaimi haben auch kein Ende genommen, die von einer Unsportlichkeit gesprochen haben. Richtig. Ja, und du hast schon gesagt, die Meinungen gingen auseinander. Ja, ist es denn noch ein großes Thema, weil das Spiel ging ja dann zum Glück für alle, die die Diskussion scheuen, 2:1 aus. Aber, schwierige Situation.
Ja, also regelkonform muss man da den Hallensern auf jeden Fall zugestehen, haben sie nichts falsch gemacht. Ich meine, damit kann man natürlich am Ende des Spiels argumentieren. Moralisch ist es natürlich eine ganz andere Keule. Vielleicht hat unser Kumpel Johannes, der ist ja gebürtiger Hallenser, hat sich auch diese Woche deswegen ein bisschen versteckt. Würde ich ihm nicht verübeln auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall eine Situation gewesen, über die jetzt viele gesprochen haben, die den Sport lieben. Und auch Cheftrainer Florian Schnorrenberg vom Halleschen FC, der hat das gar nicht so unähnlich gesehen. Der hat nämlich jetzt mit etwas Verzögerung klargestellt, dass Halle sich in der Halbzeitpause damals vor einer Woche, überlegt hat, ob sie dem SV Meppen direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit ein Tor schenken sollen, um das Ganze quasi ad acta gelegt zu haben. Aber so kam es dann letztlich nicht. Meppen hat, wie du gerade eben schon gesagt hast, fast schon glücklicherweise in Anführungsstrichen gewonnen. Damit ist das Thema dann auch schon durch. Ich meine, viel breiter muss man es dann auch wieder nicht treten. Erinnert mich alles ein kleines bisschen auch wieder an eine Duisburger Situation. War damals zweitklassig, vielleicht erinnerst du dich auch. Da hat auf der einen Seite der MSV Duisburg ein Tor erzielt gehabt, was allerdings aus falscher Abseitsposition abgepfiffen wurde. Der Konter der Ingolstädter rollte damals und Torhüter Marc Flecken, jeder Duisburger wird sich erinnern, der hat sich einen Schluck aus der Pulle genommen, statt auf das Spielgeschehen zu achten. Und dann lag der Ball plötzlich neben ihm im Netz, obwohl er gar nichts mitbekommen hatte. Ich war damals live im Stadion. Wir haben ihm alle noch versucht zuzurufen, Junge, dreh dich um, aber es hatte leider nichts mehr gebracht. Wir haben, die meisten von uns, muss man da sagen, haben es damals auch nicht verstanden, aber da sind wir jetzt schon weit in der Vergangenheit zurückgerückt. Deswegen lass uns mal ganz schnell wieder den Turnaround schaffen zum aktuellen Drittliga-Geschehen, denn aller Voraussicht nach wird am 26. Spieltag wieder jedes Spiel stattfinden. Es ist ja jetzt auch wieder warm. Freitag geht's los.
Ja, und zwar mit dem Spiel, was ich auch schon ein bisschen angesprochen habe, das mögliche letzte Spiel von Ari van Lennepen, das kleine Derby zwischen 1860 und Unterhaching.
Genau, das ist ja fast schon ein Krisenduell, will man ja behaupten, obwohl 1860 ja, wie bereits erwähnt, noch längst nicht aus dem Aufstiegsrennen raus ist. Im Gegenteil, mit einem Sieg können sie da wieder ganz tief reingehen, haben aber, wie auch schon erwähnt, 3 Spiele jetzt nicht mehr gewonnen, Unterhaching dagegen 11 Spiele nicht mehr, darunter 6 Niederlagen. Man kann natürlich wieder vieles erzählen, was wir in den letzten Wochen über Unterhaching auch erzählt haben. Fakt ist, da helfen nur noch Siege im kleinen Derby. Also dementsprechend muss Unterhaching am Wochenende punkten. Ansonsten werden die Fans nicht glücklicher. Das kann man so sagen.
Da gehe ich auch nicht von aus. Glücklicher sind sie aber beim Topspiel am Samstag. Und zwar trifft da Dynamo Dresden auf den FC Ingolstadt. Also ganz oben in der Tabelle befinden wir uns. Erster gegen Zweiter. Kampf um die Tabellenspitze. Wenn die Tabelle nicht so verzerrt wäre. Ingolstadt hat nur 23 Spiele, Dynamo Dresden hat schon mehr, konnten gestern aufholen, noch ein 1:1 geholt. Deswegen war die SGD auch nicht so wirklich zufrieden mit dem Spiel gestern, mit der Terminierung. Kauczynski hat schon angedeutet, dass es Rotation geben wird. Gestern hat dann auch mal Königsdorfer zum Beispiel eine Pause gekriegt. Jetzt geht es dann auf jeden Fall gegen den FCI um einiges.
Ja, genau, du sagst es schon richtigerweise, da ist die Stimmung in Dresden jetzt nicht ganz so glücklich gewesen über die Terminierung des Nachholspiels, weil wenn man sich die reine Tabellensituation einmal ganz kurz anschaut, Dresden mit 48 Punkten, Ingolstadt mit 44 Punkten, Ingolstadt hat noch ein Spiel mehr, das heißt, da ist im besten Fall aus der Schanzer-Sicht nur ein Punkt zwischen den beiden Top-Teams und wenn dann natürlich das Topspiel ansteht, dann wünscht sich jeder Fußballromantiker ganz natürlich, dass beide Teams mit den gleichen Voraussetzungen antreten können. Gut, Dresden hat jetzt halt 2,5 Tage frei, Ingolstadt hat unter der Woche nicht gespielt. Dementsprechend hat das Ganze schon ein kleines Geschmäckle und man könnte sich jetzt natürlich beschweren, aber so ein Typ ist Markus Kauczynski tatsächlich nicht. Er will die Situation annehmen und ich habe ihn zwar noch nie persönlich kennengelernt, würde es aber gerne mal, weil der scheint echt eine ganz coole Socke zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er daraus auch die entsprechende Motivation für seine Spieler ziehen möchte, dass Dresden da jetzt in den, gerade wenn man so die gesamte Corona-Pandemie betrachtet, nicht immer unbedingt die glücklichste Rolle in der ganzen Geschichte gespielt hat. Aber dementsprechend bin ich gespannt, wie dieses Topspiel wohl ausgehen wird. Und nicht weniger Topspiel, muss man ja fast schon sagen, ist die Begegnung zwischen dem SC Verl und dem 1. FC Saarbrücken. Das ist ja quasi ein Aufsteigerduell für den Durchmarsch.
Ja, du sagst es. Es trifft der 7. auf den 8., beide mit Anschluss nach ganz oben. Und wer dieses Duell jetzt für sich entscheiden kann, der bleibt auf jeden Fall zunächst oben dran. Verl hat jetzt schon in den letzten 8 Spielen 19 Tore, also seit dem Jahreswechsel, gemacht. Insgesamt auch die torgefährlichste Offensive der ganzen Liga, 46 Tore schon geschossen. Saarbrücken mit 37 nicht weniger stark in der Offensive und haben ja auch mit Schipnowski und Jakob Spieler vorne, die durchaus für Tore gut sind. Also torreiches Spiel.
Das könnte durchaus passieren. Ich meine, als neutraler Fan hat man da natürlich nie was dagegen. Und wenn man jetzt lauterer Fan ist, dann hat man tatsächlich, glaube ich, so ein kleines bisschen Angst vor einem torreichen Spiel, wenn es dann am Samstag gegen den SV Meppen geht.
Wieder eine perfekte Überleitung.
Aber diesmal war sie sogar gewollt.
Und zwar die Erinnerung an die torreichen Duelle, die da vorschwebt, 3-2, 3-3, 6-1 für Meppen, aber auch Lautern konnte schon mal 4-2 sich durchsetzen gegen den SVM. Auch das wird am Samstag nochmal ausgespielt werden und könnte ähnlich torreich ausgehen.
Ja, das gucken wir erstmal noch, weil Kaiserslautern ist ja in dieser Saison nicht unbedingt für seine Tormaschinerie bekannt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Cheftrainer Marco Antwerpen hat da kürzlich auf einer Pressekonferenz vor einem Spiel gesagt, wir haben noch so und so viele Spiele Zeit. Ist ja keinem verboten worden, jetzt plötzlich den Turbo zu zünden. Von daher könnte es sein, dass sich da ein Torjäger noch hervortut. Allerdings ist Marvin Poirier dafür natürlich auch irgendwo prädestiniert. Hat bis jetzt noch nicht so ganz geklappt, kann aber noch werden. Von daher schauen wir mal und sind damit im Prinzip auch schon beim Sonntag. Da treffen nämlich der KFC Uerdingen und der MSV Duisburg zum eigentlichen Straßenbahnduell gegeneinander an. Wird jetzt eher so ein Fernverkehr-Duell, denn Uerdingen wird erstmals im Stadion der Sportfreunde Lotte spielen. Das, die Frimo Arena war es früher mal. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell immer noch so heißt. Aber das Lotter Kreuz ist uns natürlich in der dritten Liga allen ein bekanntes Pflaster. Und da wird sich natürlich zeigen, ob der MSV die positive Serie, was heißt positive Serie? Sie haben jetzt 2-mal in Folge gewonnen. Aber ich wollte ursprünglich sagen, die positive Serie von Pavel Dodje. Aber der hat ja dummerweise halt erst ein Spiel gemacht. Da weiß man noch nicht ganz, wo der Weg hingeht. Und genau das wird er halt am Sonntag zeigen wollen, dass er eine Serie eröffnen kann. So ist es wahrscheinlich richtig formuliert. Und der KFC Uerdingen wird natürlich alles dafür tun, um dagegen zu halten. Denn, wie du eingangs ja schon erwähnt hattest, ganz am Anfang unseres ersten Themas, Uerdingen muss genauso punkten. Die stecken da mittlerweile genauso tief drin. Und das wird quasi schon wieder ein Killerduell für die Zebras und dann halt eben auch für die Uerdinger.
Ja, und ein bisschen ein verstecktes Kellerduell wird das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Bayern 2 dann am Montag, das den Spieltag abrundet. Bayern 2, 29 Punkte, 5 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Waldhof Mannheim zwar 33 Punkte, aber mit 25 Spielen auch mit Kaiserslautern und Unterhaching sowie Türkgücü München die meisten in der Liga. Das ist doch tatsächlich dafür zu führen kann, dass eine Mannschaft sich in der zweiten Hälfte der Tabelle erstmal wiederfinden wird.
Genau, denn wir haben ja nach wie vor eine sehr verzerrte Tabelle in der dritten Liga. Manche Teams haben, wie du gerade schon sagtest, 25 Spiele. Das ist die volle Anzahl von Spielen, die bis jetzt möglich gewesen waren. Trifft allerdings auf eine Handvoll Vereine zu, du hast sie gerade eben schon genannt. Der KFC Uerdingen dagegen hat beispielsweise nur 21 Spiele absolviert, dazwischen ganz viele Mannschaften mit 23 Spielen. Deswegen steht uns im März auch ein absolut voller Terminkalender bevor. Ich glaube, ich habe das die Tage grafisch, hat unser Kollege das aufgearbeitet. Ich glaube, jeden Tag ist da gefühlt irgendwo ein Drittligaspiel. Und wenn es dann halt eben nur die Nachholspiele unter der Woche sind, das wird ein straffes Programm, was uns da jetzt im nächsten Monat erwartet. Und dementsprechend hoffen wir allerdings auch, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass die Tabelle sich in der nächsten Zeit wieder entzerrt. Denn im Moment, das sagte auch Lukas Kwasniok als Cheftrainer vom FC Saarbrücken die Tage, ist die Tabelle praktisch nichts wert, weil keiner weiß so richtig, wo er dran steht. Wir haben Waldhof Mannheim gerade eben schon angesprochen. Die haben zwar schon 33 Punkte, aber das kann halt eben ganz schnell nach unten gehen, je nachdem, wie die Mannschaften darunter in ihren Nachholspielen punkten. Und so richtig kann da keiner gewappnet sein. Präsident Rauschenbach vom Halleschen FC hat beispielsweise auch schon den Abstiegskampf ausgerufen. Die haben auch schon 32 Punkte jetzt nach 24 Spielen. Also manche Verantwortliche in der dritten Liga, die scheuen sich jetzt nicht davor, da irgendwie was auszurufen. Also Vorsicht ist im Moment irgendwie oberstes Gebot, habe ich das Gefühl.
Ja, und um die endgültige Brücke für die heutige Folge zu schlagen, zumindest finden die Spiele ja momentan statt, sodass nicht noch mehr Nachholspiele dazukommen, erstmal voraussichtlich bei dem Wetter und der Rasenheizung in Saarbrücken.
Ganz genau. Also wenn die dann angeschmissen werden kann, ich glaube, dann wuppt's in der Liga. Und damit sind wir im Prinzip auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Einen Hinweis wollen wir als Redaktion noch für eine Aktion geben, die unter der Woche publik gemacht wurde. Das ist eine Solidaritätsaktion für homosexuelle Profis. Da haben sich viele Spieler vom SV Meppen und auch vom 1. FC Kaiserslautern zu geäußert. Auch Bundesliga-Stars wie Lars Stindl oder Max Kruse sind da in dem Projekt oder in der Aktion involviert. Und auch wir als Redaktion wollen uns natürlich daran anschließen. Und eigentlich muss man nicht viel darüber sagen. Eigentlich sollte es heutzutage selbstverständlich sein. Aber auch wir möchten dann dementsprechend hinzufügen, ihr könnt auf uns zählen. Das ist der Slogan der Aktion. Und den sollte man nicht nur als Worte verfassen, sondern dann dementsprechend auch leben. In dem Sinne wollen wir optimistisch in die Zukunft gehen und dementsprechend auch in den nächsten Spieltag. Nikolas, du darfst eigentlich so mal als Greenhorn, sage ich jetzt mal, unser letztes Wort sprechen. Was hältst du davon?
Erstmal noch volle Zustimmung für deine Schlusssätze und vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal wieder. Ich freue mich auf den Spieltag und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Garantiert, Nikolas, wird das nicht dein letzter Auftritt gewesen sein, denn das können am Ende des Tages eigentlich nur unsere Fans und Hörer bestimmen. So, denn ihr dürft uns euer Feedback auf sämtlichen sozialen Kanälen zur Verfügung stellen. Wir können nur besser werden, wenn ihr uns sagt, was wir verbessern können. Und ihr dürft uns natürlich auch immer gerne sagen, was gut war. Da haben wir auch bestimmt nie was gegen. Also von daher, bis denn erstmal.
Tschüss.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.